hergefahren bin, habe ich nachgedacht, aber ich kann mich gar nicht daran erinnern, wann ich eigentlich das letzte Mal hier war. Für die, die mich nicht kennen, ich bin Rebecca Meinigheim, ich komme aus Roth am See, bin dort eine der Pastoren in der Ekklesia. Wir sind ein Pastoralteam mit mehreren Leuten. Genau, danke, dass ihr mich eingeladen habt, ich freue mich. Und am liebsten so als Pastor redet man ja über so Themen, die einen selber sehr bewegen oder wo man merkt, hey, Gott macht in meinem Leben auch was. Und ihr habt mir kein Thema vorgegeben, habe ich gedacht, ich nutze das mal. Und über ein Thema zu sprechen, wo ich merke, hey, da hat Gott zu mir gesprochen, da bewegt er einfach mein Herz. Und ich habe der Predigt den Titel gegeben, Großzügigkeit als Lebensstil. Ich möchte mit euch über Großzügigkeit sprechen. Und Gott, ich danke dir, dass du hier bist, dass du so da bist mit deiner Gegenwart. Und wir strecken uns so sehr aus nach dir, Gott. Wir wollen dir ähnlicher sein, wir wollen mehr verwandelt sein in dein Bild. Gebrauche diese Zeit heute Morgen zusammen. Wir wollen unsere Herzen zu dir drehen, Gott, wir wollen unsere Herzen aufmachen für dich. Bete, dass du nicht nur unseren Kopf vor dir ansprichst, sondern einfach auch in unsere Herzen redest und dass du uns begegnest, Herr. Amen. So, ich weiß nicht, an was ihr so denkt, wenn ihr Großzügigkeit hört. Für mich, mir fallen da direkt Sachen ein, wo Menschen sehr großzügig an mir gehandelt haben, oder mir fällt auch mein Papa ein. Mein Papa ist für mich echt eine sehr großzügige Person. Es gab letztens eine Situation, mein Mann ist bei der Freiwilligen Feuerwehr bei uns in Roth am See und abends, spätabends ging sein Piepser los und er musste zum Feuerwehreinsatz. Hat die ganze Nacht gedauert, kam erst am frühen Morgen zurück. Ein Bauernhof bei uns im Nachbarort hat gebrannt. Und also wirklich schlimm, junges Ehepaar, junge Familie, haben ganz arg viel verloren. Alle Autos, alle Maschinen, alles wurde zerstört in diesem Brand. Also es war richtig krass. Und ein paar Tage später oder eine Woche später saß ich bei meinen Eltern. Und ich habe so beiläufig ein Gespräch mitbekommen von den beiden, wo sie erzählt haben, ja, der Florian, der hat den Anhänger zurückgebracht. Und dann habe ich gesagt, oh, welcher Florian und welcher Anhänger? Und dann hat sich herausgestellt, meine Eltern haben einfach, als sie gehört haben, da ist Not, die haben alles verloren, haben die einfach ihre Maschinen oder ihren Anhänger bei denen vorbeigebracht und haben gesagt, hier, den dürft ihr nutzen, ihr habt nichts mehr, nehmt von uns. Und es bewegt mich, es berührt mich, wie meine Eltern mit ihrem Besitz umgehen. Ja, ein großes Vorbild für mich. Genau. Und in der Bibel wird ganz arg viel über dieses Thema gesprochen. Wollt ihr mal eine Schätzung abgeben? Was denkt ihr, wie viele Verse in der Bibel handeln von Themen wie Besitz, Verwalterschaft, übers Geben und Finanzen? Ruft mal irgendwas raus, eine Zahl. Ich weiß, es ist schwierig. Ich war auch ein bisschen erstaunt, aber sagt mal irgendeine Zahl. 731, wer bietet mehr, wer bietet weniger? Wie viel? 5.000? Mhm. Okay, genau. Also ich war echt überrascht, muss ich sagen. Es gibt über 2.000 Verse in der Bibel über diese Themen. Und es ist ein Thema, das zieht sich eigentlich durch die ganze Bibel durch. Wir sehen das schon ganz vorne im Alten Testament in der Tora. Da werden Vorschriften gemacht, wo es heißt, hey, lasst einen Teil übrig von eurer Ernte, um es mit den Armen zu teilen zum Beispiel. Dann in den Psalmen, in den Sprüchen, immer wird die Tugend der Großzügigkeit hervorgehoben. Es wird vor Habgier gewarnt. Im Neuen Testament, Paulus spricht sehr direkt mit der Gemeinde in Korinth zum Beispiel über das Thema. Er hat zwei ganze Kapitel drüber geschrieben. Aber auch Jesus selber thematisiert das sehr, sehr viel. In ungefähr der Hälfte der Gleichnisse spricht er über Besitz, über Geben, über Finanzen. In der Bergpredigt, seiner bekanntesten Predigt, thematisiert er es auch. Und ich dachte, hey, wenn dieses Thema in der Bibel so wichtig ist, dann sollten doch auch wir genauer hinschauen und uns Gottes Herz für dieses Thema zu eigen machen. Und ich habe gegoogelt, habe Google gefragt nach einer Definition von Großzügigkeit. Und da heißt es, Großzügigkeit ist die freiwillige, uneigennützige und über das übliche Maß hinausgehende Gabe. Und dabei geht es jetzt heute nicht nur um Finanzen, das denkt man vielleicht gleich, wenn man das hört, das ist ein Teil davon, aber es geht auch insgesamt um meine Ressourcen, um meinen Besitz, um meine Zeit, um meine Energie, um meine Aufmerksamkeit, um meine Gaben und Fähigkeiten. Und wir dürfen verstehen, alles, was wir haben, empfangen wir von Gott. Alles, was wir sind und was wir haben, haben wir von Gott. Und wir dürfen Verwalter sein hier auf der Erde. Wir sind Verwalter mit meinem Kalender, mit meiner Zeit, mit meinem Besitz, mit meinen Gaben, mit meinen Hobbys, mit meinem Taschengeld, das ich habe. Darf ich Verwalter sein? Und mir ist das so bewusst geworden, Gott hat uns so viel gegeben. Ja, so generell. Ja, wenn wir anschauen, ich vermute mal, keiner von uns heute hat unter einer Brücke geschlafen. Wir haben tolle Häuser, wir haben tolle Wohnungen, in denen wir leben. Wir haben genügend Kleidung zum Anziehen, für warme Tage, für kalte Tage. Wir haben Essen in unserem Kühlschrank und das in einer ganz, ganz großen Vielfalt. Wir haben Autos vor der Türe und oft nicht nur eins, sondern zwei oder drei. Und mit diesen Sachen, ihr Lieben, haben wir schon viel mehr wie ein Großteil der Weltbevölkerung. Wir hier in Deutschland, wir gehören zu den reichsten Menschen auf der ganzen Welt. Und aber auch so für uns ganz persönlich, wenn wir uns überlegen, oder halt mal inne und überleg dir so in deinen letzten Monaten, in deinem letzten Jahr, was hat Gott dir Gutes gegeben? Was hat er dir geschenkt? Und vielleicht sitzt du hier und sagst, ja, dieses Jahr, wir haben Ehejubiläum gefeiert, 25 Jahre, 30, 50, keine Ahnung. Bist dankbar dafür. Vielleicht hast du dieses Jahr deinen Partner kennengelernt. Vielleicht habt ihr ein Kind bekommen, vielleicht hast du tolle Freundschaften, für die du dankbar bist, für Menschen, die an deiner Seite sind, für einen guten Job. Vielleicht hast du eine Gebetserhörung erlebt, vielleicht hast du neue Dinge lernen dürfen. Hast du ein neues Auto gekriegt, bist ein neues Haus gezogen oder konntest eine Reise machen, auf die du lange gespart und auf die du lange geträumt hast. Und in Jakobus 1, Vers 17 heißt es, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Vom Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel von Licht und Finsternis. Wir sind so arg gesegnet und wir haben so viel Grund zur Dankbarkeit. Ich habe gesehen, ihr habt vor 2 Wochen, ging es bei euch um Dankbarkeit in der Predigt. Und was Gott uns gibt, was er uns anvertraut, da wollen wir von Herzen Danke sagen. Und gleichzeitig ist es auch ein Ruf und eine Einladung an uns, seinen Segen auch weiterzugeben. Was machen wir denn mit dem, was er uns gibt? Und in 2. Korinther 9, Vers 8 heißt es, Gott aber vermag, euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Wie viel alles steckt hier denn drin? Ja, er gibt uns in allem, in jedem Bereich, er gibt uns alle Zeit, damit wir alle Genüge haben. Wow, unser Gott ist so ein großzügiger Gott. Aber es geht noch weiter und es heißt, damit ihr Genüge habt und damit ihr überreich seid zu jedem guten Werk. Das gehört zusammen. Gott gibt uns, damit wir haben und damit wir weitergeben können. Wir dürfen ein Kanal seiner Gnade sein und nicht ein Speicher, der alles hortet, der alles festklammert, der alles festhält. Sondern wir dürfen weitergeben von dem, was er uns gibt. Wir sind ein Kanal seiner Gnade. Und Großzügigkeit ist ein Lebensstil, nicht nur ein sporadischer Akt des Gebens. So im Sinne von, ah ja, jetzt gebe ich halt einmal was, jetzt spende ich einmal was und dann ist es wieder abgehaktes To-Do bis zum Ende des Jahres. Nee, Großzügigkeit ist ein Lebensstil, nach dem wir uns ausstrecken wollen, weil wir einen Gott haben, der uns Großzügigkeit vorgelebt hat. Und die Bibelstelle, eine Bibelstelle, die seine Großzügigkeit ganz klar und ganz deutlich zeigt, ist Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Am Kreuz hat sich Gottes Großzügigkeit offenbart. Am Kreuz haben wir gesehen, dass die Motivation Liebe war, dass sein Antrieb Liebe war. Er hat dich und mich so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat. Großzügigkeit ist das Herz Gottes und er ist der größte Geber. Und wenn wir das leben, Großzügigkeit, dann spiegeln wir sein Wesen in der Welt wider. Großzügigkeit ist eine himmlische Kultur, es ist ein Wert im Königreich Gottes. Und so eine himmlische Kultur, das steht ganz oft im Gegensatz zu dem, wie wir hier auf der Erde geprägt sind. Wenn die Welt uns sagt, bekämpf deine Gegner, schau, dass du gut dastehst, sagt uns die Bibel, lieb deine Feinde, bete für sie. Und auch hier, wenn die Welt uns sagt, Geiz ist geil Und wenn du viel weggibst, wirst du immer ärmer. Sagt uns die Bibel in Sprüche 11, wer reichlich gibt, wird immer reicher. Wer reichlich gibt, wird immer reicher. Eine himmlische Kultur, die steht auf dem Kopf unserer weltlichen Kultur. Und das müssen wir uns bewusst sein, dass diese Dinge, dass es nicht einfach in uns verankert ist. Es ist nicht in uns angelegt. In uns drin ist eher eine egoistische Natur, die sagt, ich will für mich, ich muss Sachen horten. Und diese himmlische Kultur ist nicht verankert automatisch in uns, sondern wir müssen uns bewusst entscheiden, dass wir das leben wollen, dass wir das lernen wollen, dass wir Schritte gehen wollen, dass wir es einüben wollen. Weil mit Großzügigkeit sind wir nie am Ende. Wir sind nie an einem Punkt, wo es heißt, jetzt bin ich am Ende von Großzügigkeit, mehr geht nicht. Ich habe letztens mit einer Freundin gesprochen, die sehr großzügig ist, finde ich, mit allem, was sie hat und ist. Und die hat mir erzählt, dass sie tatsächlich mal einmal am Anfang vom Jahr hat sie gesagt, ich möchte dieses Jahr lernen, was Gottes Herz für Großzügigkeit ist. Ich möchte lernen, großzügig zu sein. Und sie hat ganz bewusst ein Jahr lang es eingeübt. Aber dem ging eine bewusste Entscheidung voraus. Im Alten Testament gibt es diese coole Geschichte vom Propheten Elia. Elia hat dem König angekündigt, dass es keinen Regen mehr geben wird und Gott hat ihn dann an den Bach geschickt, an den Bach Krit, wo er sich verstecken soll. Und dort ist es total verrückt, wird er versorgt mit Nahrung durch Raben. Die kommen morgens und die kommen abends, die bringen ihm Brot und die bringen Fleisch. Das ist ja schon mal eine sehr verrückte Geschichte. Und nach einiger Zeit schickt Gott ihn dann nach Zarpat zu einer Witwe und sagt, die Witwe wird dich versorgen. Und hier möchte ich gerne mit uns einsteigen und ein paar Verse lesen. Also machte er, Elia, sich auf und ging nach Zarpat. Als er an den Toren der Stadt ankam, sah er eine Witwe, die Holz auflas. Und er rief ihr zu und fragte, würdest du mir einen Becher Wasser holen, damit ich trinken kann? Als sie sich auf den Weg machte, es zu holen, rief er ihr nach und bring mir bitte auch ein Stück Brot mit. Doch sie antwortete, so wahr der Herr dein Gott lebt, ich habe kein einziges Stück Brot mehr. Im Topf ist nur noch eine Handvoll Mehl und im Krug nur noch ein kleiner Rest Öl. Ich habe gerade ein paar Zweige gesammelt, um diese Mahlzeit zu bereiten für mich und meinen Sohn. Wir werden essen und sterben. Doch Elia sagte zu ihr, hab keine Angst, geh und mach, was du gesagt hast, aber backe mir zuerst einen kleinen Laib Brot und bringe ihn heraus. Und dann backe für dich und deinen Sohn. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf wird nicht aufgebraucht werden und das Öl im Krug nicht zur Neige gehen, bis zu dem Tag, an dem der Herr dem Land Regen schickt. Sie ging los und tat, was Elia ihr aufgetragen hatte. Und sie, Elia und ihr Sohn aßen viele Tage lang. Denn das Mehl im Topf nahm kein Ende und das Öl im Krug ging nicht zur Neige, wie es der Herr durch Elia versprochen hatte. Hey, in dieser Geschichte, da steckt so viel drin zum Thema Großzügigkeit. Ich habe 3 Punkte für uns mitgebracht. Diese Witwe, die hatte kaum genug zum Überleben. Und dennoch teilt sie alles, was sie hat. Ihre Unterkunft, ihr Essen, ihr Trinken. Und für ihre Verhältnisse ist sie ja extrem großzügig. Aber objektiv gesehen hatte sie ja gar nichts, um großzügig zu sein. Und da sehen wir schon das Erste, nämlich bei Großzügigkeit geht es nicht darum, wie viel wir haben, sondern es geht darum, dass wir mit dem, was wir haben, bereit sind, Gott zu vertrauen und das zu teilen und das zu geben. Großzügigkeit beginnt nicht erst dann, wenn ich selber genug habe. Man kann sehr, sehr großzügig sein, obwohl man selber gar nicht viel hat. Und deswegen mein erster Punkt, Großzügigkeit ist eine Herzenshaltung. Und diese ganzen Themen, Geben, Besitz, Finanzen und so weiter, die haben so viel mit unserem Herzen zu tun. Im Neuen Testament, wenn Jesus oder Paulus, wenn die darüber sprechen, die bringen das ganz, ganz oft mit unserem Herzen in Verbindung. Als der reiche Jüngling zu Jesus kommt und sagt, hey, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Dann sagt Jesus, verkauf alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und dann komm und folge mir. Und Jesus sagt das nicht, weil Besitz was Schlechtes ist oder weil wir nichts besitzen dürfen, überhaupt nicht, sondern weil er das Herz von dem reichen Jüngling kannte. Und in der Bergpredigt in Matthäus 6, Vers 19 sagt Jesus, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Wo ist denn mein Herz? An was hängt denn mein Herz? Jemand mein Auto ausleihen? Boah, hey, wenn der da drin ist, wenn er da Krümel reinmacht. Oder ein Kratzer? Nee. N-n. Hey, an was hängt dein Herz? Eine extra Spende für die Missionare? Pff, ich gebe meinen Zehnten. Mehr geht nicht, weil sonst kann ich nicht mehr zum 6. Mal in Urlaub fahren dieses Jahr. Das wäre blöd. Und die Gucci-Handtasche, die könnte ich mir dann auch nicht mehr leisten. An was hängt dein Herz? In jüngere Leute investieren, Mentoring machen oder mit der Nachbarin zum Wocheneinkauf fahren? Hey, das würde ja bedeuten, dass ich 2 Stunden weniger an meinem Handy sitzen kann oder Netflix schauen kann. An was hängt dein Herz? Meine Gaben einsetzen, die Gott mir gegeben hat, sonntags hier kommen und Kaffee kochen? Hey, weniger Schlaf, mein Schönheitsschlaf leidet, das kann man nicht verlangen von mir. An was hängt dein Herz? An was hängt dein Herz? Es gibt eine coole Geschichte von Alexander, dem großen König, der hat vor langer, langer Zeit gelebt. Und es wird erzählt, dass er einem Bettler am Straßenrand vorbeigelaufen ist. Und der Bettler hat ihn angebettelt. Und es war was, was er eigentlich gar nicht machen durfte bei dem König. Er war arm, er war ungewaschen, er hat total gestunken. Er hatte nicht das Recht, ihm die Hand hinzustrecken. Aber das hat er gemacht. Und dann ist was passiert, was niemand gedacht hat. Nämlich Alexander der Große geht hin und wirft ihm einige Goldmünzen hin. Und die Männer, die mit ihm unterwegs waren, die waren völlig schockiert über diese Großzügigkeit und haben gesagt, hey, König, ein paar Kupfermünzen würden doch ausreichen. Kupfermünzen würden die Bedürfnisse des Bettlers doch angemessen befriedigen. Warum haben sie ihm Gold gegeben? Und dann antwortet Alexander der Große und sagt, Kupfermünzen würden dem Bedürfnis des Bettlers entsprechen, aber Goldmünzen entsprechen Alexanders Art zu geben. So, was ist deine Art zu geben? Was ist deine Art? Woran hängt dein Herz? So, eine Sache, die mir auch aufgefallen ist in der Geschichte. Als Elia nach Wasser fragt, geht diese Witwe sofort los, sie lässt alles liegen, um Wasser zu holen. Und dann ruft er hinterher und sagt, hey, bring mir doch auch ein bisschen Brot mit. Und ganz ehrlich, das ist schon ein bisschen frech, oder? Also so, sie gibt ihm den kleinen Finger und er sagt, hier, ganze Hand, bitte Brot. Und dann fällt mir auf, diese Witwe, hier zögert sie. Hey Elia, ich habe fast kein Brot mehr, ich habe nur noch ein bisschen Mehl, ich habe nur noch ein bisschen Öl. Es reicht einfach nicht für dich, sorry. Und es ist ja interessant, weil Wasser ist für die Frau kein Problem. Aber beim Brot, da wird es brenzlig. Das Wasser, von dem sie genug hat, das teilt sie gerne. Beim Brot wird es aber schwierig, weil da geht es um ihr eigenes Überleben. Davon habe ich ja selber nicht genug. Wenn ich davon was abgebe, dann reicht es nicht mehr für mich. Das wäre hier im wahrsten Sinne des Wortes ihr Todesurteil gewesen. Und da ist bei mir die Frage aufgekommen, beim Wasser, da gibt die Frau aus ihrem Überfluss. Das hat sie und das teilt sie. Und aus dem Überfluss geben, wo ich selber genug habe, das ist ja schon herausfordernd. Wenn ich mir überlege, es ist doch eigentlich irgendwie komisch, dass manchmal ich 100 Euro für Kleidung, die sitzen richtig locker für neue Klamotten, aber 100 Euro, um in die Mission zu spenden, dann ist es plötzlich richtig viel Geld. Aber im Endeffekt glaube ich, wir müssen das lernen, aus unserem Überfluss zu geben. Aber aus dem Überfluss zu geben, es tut zumindest nicht so weh, weil ich habe ja selber noch genug. So nette, aufmunternde Worte, freundlich sein, vielleicht auch meine Zeit, mal bei der älteren Nachbarin stehen zu bleiben, die ich treffe, mit ihr ein paar Worte zu wechseln. Ein Gemeindedienst in der Woche, mal jemand auf einen Kaffee einzuladen, mein Zehnten zu geben. Da ist noch genug da. Da tut mir das Geben nicht weh. Ich muss es lernen, aber es tut mir nicht weh. Aber wie sieht meine Großzügigkeit denn eigentlich in den Bereichen aus, die mich echt was fordern und wo ich weiß, es wird mich richtig was kosten. Wo ich vielleicht selber das Gefühl habe, dann reicht es mir nicht und dann werde ich Mangel haben. Die Witwe wusste genau, es ist kaum noch Mehl da und kaum noch Öl und es wird nicht reichen, wenn sie Elia was gibt. Hier ist Mangel. Wie sieht es denn da bei mir aus? Was ist, wenn mein Geben bedeutet, dass ich auf was verzichten muss und dass es mich echt was kostet? Was ist, wenn Gott mich auffordert, einen großen Geldbetrag zu verschenken zum Beispiel? Ich habe letztens ein Buch gelesen von einem Pastor, der hat über die Freude des Gebens geschrieben. Und er hat gesagt, seine Reise hat damit begonnen, dass er war Reiseprediger und sein Gehalt waren quasi immer die Kollekten, die an den jeweiligen Abend zusammengekommen sind. So hat er sein Geld verdient. Und es gab einen Monat, da hatte er nur eine einzige Veranstaltung. Und er und seine Frau, sie wussten, das könnte ein bisschen eng werden mit dem Budget mit einer Veranstaltung. Und er hat gepredigt an diesem Abend und da kommt der Gemeindeleiter freudestrahlend auf ihn zu und sagt, hey, es ist was Verrücktes passiert, wir haben die größte Kollekte aller Zeiten heute eingenommen und ich freue mich, dass ich dir das geben darf. Und er gibt ihm einen Umschlag mit einem Scheck. Was schätzt ihr, was da drin war? Ein Monatsgehalt, ungefähr das Monatsgehalt, das er normalerweise in einem Monat braucht. Boah, wie cool, oder? Wahnsinn, was Gott hier, wie Gott hier versorgt. Der Mann steht da mit seinem Umschlag, mit dem Scheck in der Hand und er merkt, wie Gott sein Herz anrührt und auf einen Mann deutet. Ein Mann, der vorher Zeugnis gegeben hatte in dem Abend. Und Gott sagt zu ihm, hey, ich möchte, dass du diesen Mann finanziell segnest mit deiner ganzen Kollekte. Puh, das ist krass, oder? Was ist, wenn Gott zu mir sagt, verschenk dein Monatsgehalt? Hui, es ist ganz schön herausfordernd. Was ist, wenn mein Geben bedeutet, dass ich auf einen Urlaub im Jahr verzichten muss? Dass ich auf ein Auto verzichten muss? Was ist, wenn es bedeutet, dass ich regelmäßig Zeit mit jemand Bedürftigem verbringe und deswegen weniger oder keine Zeit für andere Hobbys habe? Die Witwe, die zögert bei Elias Aufforderungen, wie wir vielleicht auch. Also ich tue es auf jeden Fall. Und da ist irgendwie unsere Prägung, unsere Kultur, unsere süddeutsche Kultur vielleicht auch, die sagt, hey, sei sparsam, geh gut mit deinen Dingen um. Da ist vielleicht Mangeldenken in mir, das sagt, hey, dann habe ich nichts mehr. Oder Selbstmitleid, zu denken, hey, ich kümmere mich hier um die anderen, wer kümmert sich eigentlich um mich? Vielleicht ist auch Sicherheitsdenken in uns, zu sagen, hey, ich will Dinge unter Kontrolle haben, ich will Dinge bei mir behalten. Oder, was ich auch gemerkt habe, vielleicht ist auch eine bisschen Ignoranz da bei manchen Themen, wo ich merke, oh, die Bedürfnisse von anderen, eigentlich sind mir die manchmal auch ein bisschen egal. Und so erklärt es die Witwe Elia alles und sagt, so sieht's aus, es ist nichts mehr da. Und Elia, er macht ihr Mut und sagt, hey, back doch zuerst mal mir ein Brot und dann dir. Und es wird reichen, es wird nichts aufgebraucht werden, bis es wieder regnet. Was für ein riskanter Schritt ist es für diese Frau? Sie wusste ja nicht, ob es tatsächlich so eintritt. Es war ein Risiko für sie, das war ein Glaubensschritt. Sie musste entscheiden, ob sie diesem Mann Gottes Vertrauen schenkt oder nicht. Er sagt es zwar, aber was ist, wenn es nicht stimmt? Das wäre ihr Todesurteil gewesen. Und diese Witwe, sie geht und sie, und ich liebe es, sie gibt Elia zuerst und sie macht Großzügigkeit zu einer Priorität in ihrem Leben, etwas, das oben ansteht und nicht zu einer Option am Ende, falls noch was da ist. In ihrem Mangel vertraut sie Gott und sie gibt Elia zuerst. Nicht erst, wenn was übrig ist, falls was übrig ist, wenn ich selber versorgt bin, dann bin ich bereit zu geben, da wo es nicht wehtut. So wenn am Ende vom Jahr noch was übrig ist, dann gebe ich vielleicht noch was. Hey, aber jetzt ist es ja erst Oktober, jetzt muss ich erst mal gucken, dass ich versorgt bin und es muss gucken, dass es mir reicht, bevor ich was gebe. Ich habe diese Woche so viele To-Dos, ich habe keine Zeit, mich jetzt um die Person vor mir zu kümmern, die hier ist, die Hilfe braucht, die bedürftig ist. Das kann ich vielleicht machen, wenn ich mal wieder einen Termin frei habe in 5 Wochen oder so. Nee, Sie macht das Geben, das Großzügigkeit zu einer Priorität, nicht zu einer Option am Ende. Hey, was wäre, wenn ihr denn als Familie zum Beispiel entscheidet, dieses Jahr gibt es keine Weihnachtsgeschenke oder nur kleine Weihnachtsgeschenke und das Geld, das ihr normalerweise nehmt für Geschenke, das nehmt ihr und ihr gebt es irgendwo hin. Ihr spendet es in die Mission oder spendet es an ein Werk. Was wäre, wenn ihr Gott jeden Monat fragt als Familie und sagt, wen möchtest du beschenken durch uns und wie soll es aussehen? Mein Mann und ich, wir haben das am Anfang von unserer Ehe gemacht, dass wir uns ein Verschenkebudget in unser Budget eingeplant haben. Ganz bewusst zu sagen, wir haben einen bestimmten Geldbetrag und jeden Monat überlegen wir uns, wem wollen wir damit segnen, wen wollen wir beschenken damit. Und ganz ehrlich, es hat richtig viel Spaß gemacht. Genau. Was wäre, wenn du deinen Besitz, deine Wohnung, dein Haus, dein Auto, deine Kleidung nicht als dein Eigentum betrachtest, sondern als was, was du vor Gott verwaltest und was du gerne und großzügig weitergibst? Ich habe von einer Frau gehört, die liebt Kleidung und schön aussehen. Und sie hat sich zur Gewohnheit gemacht, wenn Freundinnen von ihr auf Besuch waren, sie vor ihren Kleiderschrank zu stellen und sagen, such dir einfach ein Teil raus, egal welches, du darfst es mit nach Hause nehmen. Und sie hat erzählt, dass es echt interessant war, weil meistens haben die Frauen immer gerade ihr aktuelles Lieblingsteil ausgesucht, zufällig. Ja, und man kommt vielleicht auf die Idee zu sagen, okay, ich nehme einfach mein Lieblingsteil vorher raus. Sie dürfen alles nehmen, aber das nicht. Aber nee, sie hat ganz bewusst gesagt, ich möchte lernen, mein Herz nicht an diese Dinge zu hängen. Mein Herz hängt nicht an meiner Kleidung. Und sie hat ihre Freundinnen ihre Sachen mitnehmen lassen. Ich finde es mega cool. Genau. So, also das war das Zweite. Genau, es ist eine Priorität, nicht eine Option. So, und das Dritte ist, wir sehen hier das Wunder in der Geschichte. Mehl und Öl gehen nicht aus. Wie verrückt, wie cool ist das? Der Gehorsam, der Glaubensschritt dieser Witwe hat den Raum vor Gottes Versorgung geöffnet. Sie war bereit zu geben, obwohl sie selber nicht viel hatte. Sie war bereit, ins Risiko zu gehen und zu vertrauen und zuerst Elia zu versorgen. Und hier sehen wir, Großzügigkeit ist ein geistlicher Akt des Vertrauens. Sagen, ich gebe, weil ich weiß, Gott sorgt um mich. Ich habe euch gerade von diesem Pastor erzählt, dass er Monatsgehalt verschenken sollte, diesen Scheck. Er hat tatsächlich mit Gott ein bisschen diskutiert und hat gesagt, Gott, das kann doch jetzt nicht deine Stimme sein. Du hast gerade ein Wunder für mich getan, dass ich diesen Scheck hier in der Hand halte mit so viel Geld. Das kann doch nicht sein, dass du sagst, ich soll es verschenken. Und da drüben steht meine Frau, wie soll ich der denn das erklären? Und er hat so ein bisschen hin und her diskutiert mit Gott, aber letztlich, tatsächlich ist er gegangen und hat diesem Mann seinen Umschlag komplett in die Hand gedrückt. Am selben Abend waren die noch essen von der Gemeinde mit ein paar Leuten, saßen im Restaurant, haben gegessen. Und ihm saß ein Mann gegenüber, den er eigentlich gar nicht wirklich kannte. Und dieser Mann hat angefangen, Fragen zu stellen über die Kollekte. Und er hat gesagt, hey, wo ist denn der Umschlag mit dem Scheck drin? Und dem Pastor, dem war das so unangenehm, dass er den verschenkt hat, diese großzügige Gabe dieser Gemeinde. Und dann hat er gelogen und hat gesagt, der Scheck, der ist bei meiner Frau in der Handtasche. Dann hat der Mann gesagt, ja, hol doch mal den Scheck. Und dann ist er zu seiner Frau gelaufen, hat so getan, als ob er mit ihr irgendwas redet und ist zurückgekommen und sagt, der Scheck ist im Auto. Und dann hat der Mann gesagt, hey, ich weiß, dass du den Scheck gar nicht mehr hast. Gott hat es mir gesagt und Gott hat mir auch gesagt, dass ich dir das hier geben soll und schiebt ihm einen neuen Umschlag über den Tisch und ratet, was darin war. Ich war echt krass. Da ist ein Scheck drin, da war auf den Cent genau 10-mal so hoch wie vorher. Der 10-fache Betrag war da drin von der Kollekte von vorher. Boah. Wie cool, oder? Wie cool ist das, dieser Gehorsam, diese Großzügigkeit dieses Mannes, der sagt, ich gebe, auch wenn ich nicht weiß, was das für mich bedeuten soll oder wie das aussehen soll, aber ich vertraue Gott, ich vertraue ihm. Und ich erzähle uns diese Geschichte nicht, weil ich sage, bitte geht alle heim und verschenkt euer Gehalt, das bitte nicht, aber ich möchte uns einfach ermutigen, großzügiges Geben ist ein Akt, ein geistlicher Akt des Vertrauens, weil ich weiß, wenn Gott mir sagt, gib deine Zeit, gib dein Geld, gib deine Gaben hier rein, dann wird er sich auch kümmern. Dann wird er sich auch um mich kümmern. Und diese Witwe, die hat Gott dadurch mehr kennengelernt. Sie hat gemerkt, ich gehe hier einen Schritt und Gott stellt sich dazu. Sie hat ihn erlebt als ihren Versorger, als derjenige, der ein Wunder tut, als derjenige, der gütig ist zu ihr. Und Großzügigkeit ist ein Lebensstil. Es verändert Herzen und zuallererst, glaube ich, mein eigenes Herz. Weil es löst mein Herz von Besitz und bindet es an Gott. Ich lerne loszulassen, um mein Herz an die richtigen Dinge zu binden. Es verwandelt mein Mangeldenken in Glaubensvertrauen. Es wendet meinen Blick weg von Angst, von Sorge hin zu Gott, zu dem größten Geber, zu dem König aller Könige. Und es macht mein Herz weich für die Bedürfnisse von anderen. Großzügigkeit ist ein Lebensstil, für den wir uns bewusst entscheiden und das wir einüben dürfen. Und ich möchte uns, wir werden jetzt ein Instrumental noch hören, ein Lied hören, und ich möchte uns eine Frage mit in diese Reflexionszeit auch geben. Und zwar, was hält mich manchmal zurück, großzügig zu sein? Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und sagst, hey, das ist überhaupt nicht mein Thema, ich bin eh schon großzügig, alles gut, aber vielleicht geht es dir auch wie mir und du merkst, hey Gott, Gott möchte hier vielleicht einen Schritt mit dir gehen. Gott möchte dein Herz anrühren. Was hält mich manchmal zurück, großzügig zu sein? Und vielleicht merkst du da in deinem Herzen, dass da Dinge sind, wie Mangeldenken. Zu denken, ich habe zu wenig. Wie Selbstmitleid, Ignoranz anderen gegenüber oder was auch immer. Und ich möchte dich so einladen, diese Minuten zu nutzen, um diese Frage mit Gott zu bewegen und diese Dinge an sein Kreuz zu bringen und vor ihn hinzulegen und vor ihm loszulassen. Und vielleicht möchtest du dich entscheiden und sagen, ja, ich möchte hier einen Schritt gehen und sagen, ich möchte lernen, mehr großzügig zu sein mit dem, was ich habe, mit meiner Wohnung. Ich möchte lernen, mehr gastfreundlich zu sein oder mit meinem Geld oder mit meinen Gaben oder was auch immer. Aber beweg das in dieser Zeit jetzt mit deinem Herrn. Gott, wir sind hier heute Morgen und wir sind so dankbar, Gott, du bist so ein großzügiger Gott. Du hast uns deinen Sohn gesandt, großzügig hingegeben für uns, damit wir Leben in Fülle haben dürfen. Und wir sind so dankbar dafür, Gott. Und es tut uns so leid, wo wir unser Herz irgendwie an falsche Dinge gehängt haben, wo wir das nicht so gelebt haben, wie du es dir vorstellst, wie du es dir wünschst, Gott, wie es deiner Kultur entspricht. Und du siehst, wo wir unser Herz an Dinge hängen, an unseren Besitz, an Materielles, an unser Geld, an was auch immer. Gott, du siehst, wo unsere Herzen sind. Und ich bete so sehr, lehre du uns, was es heißt, hier nach deinem Willen unterwegs zu sein und hier Jesus-ähnlich unterwegs zu sein. Lehre uns, Schritte zu laufen, dir nach, dir immer ähnlicher zu werden. Ja. Ja, lehre uns, Gott. Du bist ein guter Gott, ein großzügiger Gott. Wir wollen das, was du uns gibst, freudig mit anderen teilen und weitergeben.
Ja, liebe Rebecca, vielen herzlichen Dank für deinen Dienst heute für uns und an uns. Hab vielen Dank für deine liebe Art und deine charmante Art, uns auch herauszufordern. Und ich hoffe, dass dein nächster Besuch nicht wieder so lang her ist, dass wir alle auf die Schnelle nicht wissen, wie lang das her ist. Ich lehne mich jetzt nicht weit aus dem Fenster und sage herzlich eingeladen für deinen nächsten Dienst bei uns. Ja, ich habe noch ein paar Bekanntmachungen euch weiterzugeben. Währenddessen darf ich unsere Kollektensackerln rumgeben lassen. Schon mal herzliches Vergelt's Gott und vielen Dank für deine Gaben. Ja, und am nächsten Samstag ist es dann nun endlich soweit. Unser Indoor-Spielplatz der Christusgemeinde Altdorf startet in die neue Saison. Etwas verspätet zwar, aber damit er jetzt dann richtig durchstarten kann, braucht es dich und deine wertvolle Mitarbeit dafür. Unser lieber Jürgen hat die Teammitglieder schon ganz herzlich dazu eingeladen und ich darf die Einladung hierfür noch einmal weitergeben. Wenn du bereits im Team bist oder dabei sein möchtest, findet heute im Anschluss um 12 Uhr oder vielleicht auch ein bisschen früher ein nicht allzu langes Vorbereitungstreffen statt. Ganz herzliche Einladung hierfür, dabei zu sein. Vielen Dank, wenn du mit dabei bist. Ja, und dann eben die herzliche Einladung für den Indoor-Spielplatz selbst dabei zu sein. Am nächsten Samstag von 15 bis 17 Uhr geht es los und rund. Und lad dazu noch ganz fest ein und sei selbst mit dabei. Viel Spaß und eine gute Zeit. Und nun die herzliche Einladung für unseren nächsten Gottesdienst am kommenden Sonntag hier in der Christusgemeinde. Dieser wird dann wieder ein Familiengottesdienst sein. Und ganz egal, wie jung oder schon ein bisschen älter du bist, ob mit Familie, zu bevielt oder weniger oder gar nur einer, du bist herzlich eingeladen und darfst auch herzlichst hierfür einladen. Vielen Dank. Uli hat mir im Vorfeld des Gottesdienstes nochmal das 24-Stunden-Gebet und Lobpreis am Halloween-Abend am 31.10. nahegelegt. Die Initiative Gebetshaus Nürnberg, Benny Franz war ja letzten Sonntag bei uns, hat das schon vorgestellt und hat dazu nochmal ganz herzlich eingeladen. Ja, und dann darf ich dich jetzt noch herzlich einladen zum Gebet im Anschluss an unseren Gottesdienst. Unsere Christiane und unsere Oksana sind heute sehr gern für dich zum Beten und Segnen da. Geh einfach auf einen der beiden zu und ich möchte dich dazu sehr ermuntern, dieses Angebot für dich heute wahrzunehmen. Und dann wäre zu guter Letzt unsere Kaffeebar, um in guter Gemeinschaft bei guten Gesprächen unseren Gottesdienst ausklingen zu lassen. Sei auch dazu herzlich eingeladen.